Anfang dieser Geschichte steht kein Wald. Am Anfang steht das, was von ihm übrig geblieben ist. Eine Landschaft, die leergeräumt wirkt. Ohne Drama, ohne Feuer, kein Moment der Katastrophe. Nur ein Ort, an dem etwas gefehlt hat, lange bevor jemand gemerkt hat, dass es wichtig war. In dieser Leere taucht ein Wort auf. Es ist kein Versprechen oder Trost und stellt auch keine Lösung dar. Es ist ein Wort, das nicht beruhigt, sondern fordert. Unless. Es ist kein Happy End in Aussicht gestellt für die Möglichkeit, dass etwas anders hätte laufen können. Der Lorax erzählt genau davon. Nicht von einem plötzlichen Untergang. Er erzählt von einer Abfolge ganz normaler Entscheidungen. Von Wachstum, das sinnvoll erscheint, solange man nicht hinsieht. Von Bequemlichkeit, die niemanden schuldig wirken lässt. Und von einer Verantwortung, die immer weiter verschoben wird, bis sie niemandem mehr gehört. Viele kennen diese Geschichte heute in einer anderen Form. Farbenfroher, freundlicher, leichter zu konsumieren. Mit Musik, mit Figuren, mit einem Tonfall, der weniger warnt als begleitet. Der Lorax ist längst nicht mehr nur Mana, sondern Symbol geworden. Ein Zeichen für Umweltbewusstsein, für gute Absichten, für das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen. Und genau hier beginnt das Unbehagen. Was passiert, wenn eine Warnung populär wird? Wenn eine Geschichte, die vor Ausbeutung schützt, Teil eines Systems wird, das genau davon lebt? Und wenn Kritik so erfolgreich ist, dass sie ihre Schärfe verliert und als gutes Gefühl zurückkehrt? Diese Folge handelt nicht davon, ob der Lorax recht hatte. Sie handelt davon, was mit einer Warnung geschieht, wenn sie zur Marke wird. Und von der Frage, die am Ende bleibt. Was bedeutet Unless, wenn es niemand mehr als Bedingung versteht? Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen, mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Tim.
Und ich bin Svea. In dieser Folge führt unsere Geschichte zu Dr. Zeus. Okay, Tim, der Name Lorax ist ja in privaten Gesprächen von uns schon ein paar Mal gefallen. Hattest du schon mal so, bevor wir uns kennengelernt haben, vom Lorax gehört? Hat das für dich so eine Bedeutung?
Jein. Also viele kennen ja dieses virale Video von den beiden Frauen vor der Halloween-Party. Mhm. Sehr lustiges Video, da ist sie als Lorax verkleidet. Und da wusste ich aber auch schon, das Ding, das orange Katzenaffen, irgendwas soll der Lorax sein. Ich kenne auch ein Filmplakat, ne? Man hat die Figur also mal gesehen, aber ich habe weder das Buch gelesen noch den Film geguckt tatsächlich. Und habe auch erst vor kurzem herausgefunden, als ich dann irgendwann mal, ich glaube, es war, als du als Lorax verkleidet warst zu der Zeit, wo ich dann nochmal dieses Video rausgekramt habe von diesen beiden Frauen und was zum Lorax gelesen habe, erst erfahren, dass das Wesen der Lorax vom Autor ist, der auch den Grinch geschrieben hat. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Das war mir neu, dass der Grinch von ihm ist. Und auch andere Geschichten, die man irgendwie so kennt. Aber ja, also ich weiß inhaltlich nichts über den Lorax. Ich weiß, wie er aussieht.
Ich finde, also der Grinch wusste ich auch, dass das von demselben Autor ist. Ich wüsste jetzt nicht, was noch für Geschichten, ehrlich gesagt. Aber
Katze mit Hut, oder wie es heißt.
Ach, aber ich finde, es ist so. Also ja, muss ich jetzt ganz kurz einmal persönlich sagen. Ich finde, das ist so eine schöne Art irgendwie von Charakteren irgendwie, also sowohl der Lorax als auch der Grinch, finde ich beides sehr schön in ihrer Darstellung, wie sie so aussehen und was sie so für, also sie sind ja schon sehr charaktergeladen, so, ne? Der Lorax ist irgendwie für mich auch erst, ja, auch tatsächlich durch so Meme-Kultur irgendwie in den Vordergrund gedrückt. Es gibt auch irgendwie die Situation, wo jemand so ein Video gepostet hat und meinte, jemand hat deren Netflix-Account gehackt und würde jeden Tag einmal der Film der Lorax gucken. Und ja, also ich finde, aber ich mag den Film auch einfach sehr gerne. Ich finde das super. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich für meine Geburtstags-Special-Folge heute eine Folge über den Lorax machen darf. Das wurde mir genehmigt von Tim.
Film, genau, muss ich mal kurz. Ich hab. Ja. Ihr könnt auf Instagram, Radio Obscura Podcast, alles klein zusammengeschrieben, auch wieder Bilder zur Folge euch anschauen. Das machen wir ja seit Anfang diesen Jahres, dass wir euch endlich mal ein bisschen Bildmaterial liefern. Und da gibt's ja dann, der Synchronsprecher vom Lorax ist Danny DeVito. Ich weiß nicht, ob das nochmal in der Folge kommt, aber da habe ich dann gelesen, dass er den Lorax in allen Sprachen gesprochen hat. Also ich weiß nicht, ob der Lorax Dialog hat in dem Film oder ob der nur Geräusche macht, wo es dann egal ist, ob das Danny DeVito macht oder nicht oder ob der wirklich spricht. Aber angeblich hat Danny DeVito, ich glaube, Deutsch, Englisch, also Originalsprache Englisch, Französisch, Spanisch, also der hat irgendwie mehrere Sprachen selber synchronisiert. Und ein Zac Efron und eine Taylor Swift haben das nicht gemacht. Genau, aber da wollte ich noch darauf hinweisen, ihr könnt wieder ein bisschen gucken. Wir können natürlich jetzt nicht alles an Bildern zeigen. Beim Lorax ist ja dann doch ein aktuelles markengeschütztes Wesen, aber so ein paar Bilder haben wir dann damit drauf. Da könnt ihr mal reinschauen.
Wir können ein Bild von mir einfügen.
Ein Bild von Sven.
Nein, das auch nicht. Aber das ist, eigentlich habe ich ein sehr gutes Bild, das man da einfügen könnte.
Ja, genau. Also wie ihr schon hört, wir wissen jetzt noch nicht, was wir genau einbilden. Wir haben schon ein bisschen Bilder rausgesucht, haben sie aber noch nicht veröffentlicht. Aber genau, ihr werdet auf jeden Fall Bildmaterial finden. Zum Beispiel den Autoren werden wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Und ich denke mal, zumindest den Original-Lorax, das Buchcover, wird es auf jeden Fall mitgeben. Und beim Film, ja, ich glaube, Danny DeVito hatte ich ein Bild auch gesehen, was man nutzen kann. Den Rest müssen wir mal schauen.
Ja, das bleibt spannend.
Genau, ne? Also könnt nebenher ein bisschen gucken. Und ja, wie es Svea schon erwähnt hat, Geburtstagsfolge, also nachdem ich dran war, war sie jetzt dran. Wir werden aber ab nächste Woche wieder normale Themen haben. Also dann geht es ja nicht mehr um Pints und um Loraxe, sondern um Pizza oder sowas. Mal schauen.
Ihr werdet sehen. In der Lorax beginnt alles an einem Ort, der keine Vergangenheit mehr hat. Der Boden ist kahl, die Luft staubig, die Farben wirken wie ausgewaschen. Es ist kein Ort der Zerstörung im klassischen Sinn. Nichts brennt, nichts ist gerade erst geschehen. Die Katastrophe liegt bereits hinter ihm. Was bleibt, ist eine Landschaft, die sich anfühlt, als hätte jemand sie langsam, Schritt für Schritt aufgebraucht. Diese Welt erzählt nicht von einem plötzlichen Fehler, sondern von einem Prozess. Von einer Entwicklung, die nachvollziehbar wirkt, fast vernünftig. Der Onceler beginnt nicht als Bösewicht. Er handelt aus Ehrgeiz, aus dem Wunsch nach Erfolg. Aus der Überzeugung, etwas Sinnvolles zu schaffen. Jeder einzelne Schritt lässt sich erklären. Jeder Eingriff wirkt zunächst klein, begrenzt und kontrollierbar. Erst im Rückblick wird sichtbar, dass sich all diese Entscheidungen zu etwas addiert haben, das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Der Wald verschwindet nicht auf einmal. Er wird weniger, leiser, selbstverständlicher. Und genau darin liegt die eigentliche Unruhe dieser Geschichte. Sie zeigt keinen Moment, an dem man hätte aufspringen müssen. Keine Szene, in der klar gewesen wäre, jetzt ist es zu viel. Stattdessen reiht sich eine Verbesserung an die nächste. Ein Erfolg an den anderen. Wachstum wird zur Gewohnheit. Kritik zum Hintergrundrauschen. Der Lorax tritt in dieser Welt nicht als Held auf. Er kann nichts verhindern. Er mahnt, kommentiert, warnt und bleibt doch Teil einer Geschichte, die ohne ihn weiterläuft. Seine Ohnmacht ist zentral. Sie macht deutlich, dass Wissen allein nicht genügt. Dass Warnungen wirkungslos bleiben können, wenn sie keine Konsequenzen haben. Und dass moralische Klarheit kein Schutzschild ist, wenn ein System gelernt hat, sie zu überhören. Am Ende steht kein Neuanfang, sondern eine Übergabe. Eine kleine, fast gleichläufige Geste. Ein Samen, ein Wort, eine Verantwortung, die weitergereicht wird. Die Frage, ob etwas gerettet werden kann, wird nicht beantwortet. Sie wird ausgelagert an jemanden, der zuhört. Oder eben nicht. Diese Welt nach dem Wald ist deshalb so beunruhigend, weil sie vertraut wirkt. Sie verlangt keine Fantasie, sie braucht keine Übertreibung. Sie erzählt von einem Zustand, den man erkennt, gerade weil er nicht außergewöhnlich erscheint. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum diese Geschichte bis heute wirkt. Und warum sie sich so leicht in etwas verwandeln ließ, das sich plötzlich gut anfühlt. Als der Lorax 1971 in den USA erscheint, ist es kein beiläufiges Kinderbuch. Geschrieben wurde es von Theodor Seuss Geisel, besser bekannt als Dr. Seuss. Zu einem Zeitpunkt, an dem Umweltzerstörung erstmal öffentlich und politisch verhandelt wird. 2 Jahre zuvor wird der Cuyahoga River in Ohio erneut in Brand geraten. 1970 fand der erste Earth Day statt. Und 1971 wurde in den USA die Umweltbehörde EPA gegründet. Der Lorax entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern mitten in einem gesellschaftlichen Umbruch. Seuss ist zu diesem Zeitpunkt kein unbeschriebenes Blatt. Er gehört bereits zu den erfolgreichsten Kinderbuchautoren der Welt. Seine Bücher verkaufen sich millionenfach. Sie werden gelesen, verschenkt, vorgelesen. Und genau deshalb ist der Lorax bemerkenswert. Die Geschichte ist sperriger, düsterer, weniger versöhnlich als vieles, was er zuvor geschrieben hat. Es gibt keinen klassischen Helden, kein echtes Happy End, keine einfache Erlösung. Die Verantwortung wird nicht aufgelöst, sondern weitergereicht. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, bleibt das Buch präsent. Es wird in Schulen gelesen, in Umweltbildung eingebaut, diskutiert und kritisiert. Über Jahrzehnte hinweg entwickelt sich der Lorax zu einer Figur, die weit über den Text hinausweist. Er steht für Naturschutz, für Kritik an hemmungslosem Wachstum, für eine Haltung. Und je länger diese Figur im kulturellen Gedächtnis bleibt, desto stärker löst sie sich von ihrem ursprünglichen Kontext. In den folgenden Jahrzehnten wird der Lorax immer weniger als konkrete Erzählung wahrgenommen, sondern zunehmend als Symbol. Ein Symbol, das anschlussfähig ist. Für Kampagnen, für Bildungsprogramme, für ein allgemeines Gefühl von Umweltbewusstsein. Der Lorax taucht auf Plakaten auf, in Schulmaterialien, in verkürzten Zitaten. Die Geschichte dahinter tritt langsam zurück. Was bleibt, ist eine Figur, die für etwas Gutes steht. Dieser Wandel passiert nicht abrupt. Er ist kein bewusster Verrat an der Vorlage. Er ist das Ergebnis von Wiederholung. Je häufiger eine Warnung zitiert wird, desto weniger wirkt sie wie eine Warnung. Sie wird vertraut, handhabbar und irgendwann auch nutzbar. Als Anfang der 2010er Jahre die Entscheidung fällt, der Lorax als großen Animationsfilm ins Kino zu bringen, ist dieser Prozess längst abgeschlossen. Die Geschichte ist etabliert, die Figur bekannt, die Botschaft scheinbar eindeutig. Umweltbewusstsein verkauft sich gut. Es ist positiv besetzt, moralisch aufgeladen, anschlussfähig für ein breites Publikum. Der Lorax ist zu diesem Zeitpunkt kein unbequemer Mahner mehr, sondern ein kulturelles Asset. Und genau hier verschiebt sich etwas Entscheidendes. Denn eine Geschichte, die ursprünglich von den Folgen grenzenlosen Wachstums warnte, steht nun selbst an der Schwelle zu einem Markt, der nach Reichweite, Aufmerksamkeit und Verwertbarkeit funktioniert. Die Warnung ist noch da, aber sie ist eingebettet in Strukturen, die von ihr eigentlich kritisiert werden sollten. Aus einer Erzählung wird eine Marke und aus einer Marke ein Versprechen. Man kann Teil dieser Geschichte sein, ohne sich ihr wirklich stellen zu müssen. An dieser Stelle beginnt die eigentliche Frage dieser Folge. Nicht, ob der Lorax missverstanden wurde, sondern was mit einer Warnung geschieht, wenn sie so erfolgreich wird, dass sie niemanden mehr stört. Mehr als 40 Jahre nach der Veröffentlichung des Buches erreichte der Lorax 2012 ein neues Publikum. Nicht im Regal eines Kinderzimmers, sondern auf der großen Leinwand. Die Verfilmung entsteht bei Illumination Entertainment, produziert von Universal Pictures. Demselben Studio, das zu dieser Zeit bereits mit Ich einfach unverbesserlich enorme Erfolge gefeiert hat. Die Handschrift ist klar. Schnelle Gags, eingängige Musik, bunte Bilder, ein Tempo, das auf ein möglichst breites Publikum zielt. Regie führt Chris Renaud, gemeinsam mit Kyle Balder. Beide stehen für eine Form von Animationsfilm, die bewusst auf Massentauglichkeit setzt. Das Budget liegt bei rund 70 Millionen US-Dollar. Die weltweiten Einnahmen überschreiten später die Marke von 350 Millionen. Der Lorax ist kein Nischenprojekt, sondern ein klar kalkulierter Blockbuster. Auch die Besetzung folgt dieser Logik. Die Stimme des Wansler spricht Zac Efron. Der Lorax selbst wird von Danny DeVito gesprochen. Weitere Rollen übernehmen Ed Helms, Betty White und Taylor Swift. Es ist ein Ensemble, das nicht nur Stimmen liefert, sondern Wiedererkennungswert. Namen, die Kinokarten verkaufen. Inhaltlich bleibt die Grundidee erhalten. Eine zerstörte Welt, ein rückblickender Täter, ein Mahner, der für die Natur spricht. Doch die Erzählung wird erweitert. vereinfacht und emotional neu justiert. Aus der eher abstrakten Parabel des Buches wird eine Coming-of-Age-Geschichte. Es gibt eine Liebesmotivation, klare Antagonisten, musikalische Nummern, Humor. Die Geschichte bekommt eine Richtung, die weniger offen ist und stärker auf Identifikation setzt. Diese Anpassungen sind kein Zufall. Ein Animationsfilm für ein junges Publikum muss anders funktionieren als ein Bilderbuch aus den frühen 70er Jahren. Konflikte werden personalisiert. Verantwortung wird klarer verteilt. Hoffnung wird stärker betont. Am Ende steht nicht nur ein Samen, sondern ein Erfolgserlebnis. Veränderung scheint möglich und greifbar. Genau hier beginnt die Verschiebung der Botschaft. Die Warnung vor Ausbeutung bleibt erhalten, aber sie wird eingebettet in eine Erzählung, die Sicherheit bietet. Das System selbst gerät weniger in den Fokus als einzelne Figuren, die sich falsch verhalten haben. Die Kritik wird damit nicht aufgehoben, aber entschärft. Sie wird erzählbar, konsumierbar und mit einem guten Gefühl verknüpft. Der Film wird ein Erfolg, sowohl finanziell als auch kulturell. Der Lorax erreicht die Menschen, die das Buch nie gelesen haben. Er wird Teil der Popkultur, zitierbar, anschlussfähig. Und genau in diesem Moment wird die Geschichte offen für etwas, das im Buch nie vorgesehen war. Für eine Vermarktung, die über den Film hinausgeht. Der Lorax ist jetzt nicht mehr nur Figur einer Erzählung. Er ist ein Franchise und damit bereit für den nächsten Schritt. Der eigentliche Konflikt rund um den Lorax beginnt nicht im Kino, sondern danach. Mit dem Moment, in dem der Film nicht mehr nur erzählt, sondern beworben wird. Und zwar mit einer Wucht, die selbst wohlmeinende Zuschauer stutzen lässt. Zur Marketingkampagne des Films gehört 2012 unter anderem eine Kooperation mit Mazda. Unter dem Label Refiller's Tree Seal of Approval wirbt der Autohersteller mit dem Versprechen, besonders umweltfreundlich zu produzieren. Die Verbindung ist offensichtlich gewollt. Der Lorax steht für Naturschutz, Mazda für verantwortungsbewusste Mobilität. Zwei Bilder, die sich gegenseitig verstärken sollen. Genau hier kippt die Wahrnehmung. Kritik kommt schnell und öffentlich. In der Time heißt es sinngemäß, es sei schwer zu erklären, warum ausgerechnet eine Geschichte über Umweltzerstörung dazu benutzt werde, Autos zu verkaufen. Fast Company spricht von einem Paradebeispiel dafür, wie Umweltbotschaften im Marketing entkernt werden, ohne dass dies als Widerspruch empfunden wird. Der Vorwurf lautet nicht, Mazda handle illegal oder außergewöhnlich zynisch, sondern dass genau diese Art der Kooperation inzwischen als normal gilt. Auch Umweltorganisationen melden sich zu Wort. Der Natural Resources Defense Council nennt die Kampagne irritierend, weil sie suggeriere, Konsum könne durch das richtige Label automatisch moralisch werden. Kritisiert wird weniger der Film selbst, als das Umfeld, in das er gestellt wird. Die Botschaft des Buches, so der Tenor, werde nicht direkt verraten, aber so stark vereinfacht, dass sie ihre Schärfe verliere. Interessant ist dabei, wie defensiv die Reaktionen der beteiligten Unternehmen ausfallen. Universal betont, man wolle Kinder für Umweltthemen sensibilisieren. Mazda verweist auf nachhaltige Produktionsprozesse. Niemand bestreitet die Grundidee des Lorax. Im Gegenteil, alle Beteiligten berufen sich ausdrücklich auf sie. Und genau darin liegt der Kern des Problems. Denn der Widerspruch entsteht nicht durch offene Heuchelei, sondern durch Übereinstimmung. Alle Seiten sind sich einig, dass Umweltschutz wichtig ist. Alle bekennen sich zur richtigen Haltung und gerade deshalb bleibt kein Raum mehr für Reibung. Die Warnung wird bestätigt, nicht hinterfragt. Sie wird Teil eines positiven Narrativs, in dem sich Unternehmen, Konsumenten und Kulturprodukte problemlos wiederfinden können. Der Lorax wird damit zu einer Figur, die nicht mehr stört. Seine Kritik richtet sich nicht mehr gegen Strukturen, sondern gegen ein abstraktes zu viel. Gegen Fehler der Vergangenheit, gegen Einzelne, die es übertrieben haben. Die Gegenwart hingegen erscheint lernfähig, vernünftig und auf dem richtigen Weg. Und genau das ist der Punkt, an dem aus einer unbequemen Geschichte eine beruhigende wird. Viele Kritiker formulieren es damals ähnlich. Das Problem sei nicht, dass der Lorax vermarktet werde. Das Problem sei, dass seine Botschaft sich so reibungslos vermarkten lasse. Dass eine Geschichte über Ausbeutung problemlos Teil eines Systems werden könne, das weiterhin auf Wachstum, Absatz und Imagepflege angewiesen ist. Der grüne Widerspruch liegt also nicht im Detail, sondern im Mechanismus. dafür, dass man sich der Probleme bewusst ist und damit zugleich davon entlastet, sie grundsätzlich in Frage zu stellen. An diesem Punkt ist der Lorax nicht mehr nur eine Geschichte über Umweltzerstörung. Er wird zu einem Beispiel dafür, wie Kritik in der Gegenwart funktioniert. Sichtbar, zitierbar, anschlussfähig und erstaunlich folgenlos. Der Lorax ist kein Sonderfall. Er ist ein besonders gut sichtbares Beispiel, denn was sich hier beobachten lässt, folgt einem Muster, das weit über diesen Film hinausreicht. Kritik verschwindet nicht, wenn sie akzeptiert wird. Sie verändert ihre Form. In dem Moment, in dem eine kritische Botschaft populär wird, beginnt sie, sich anzupassen. Nicht aus bösem Willen, sondern aus Notwendigkeit. Sie muss verständlich bleiben, wiederholbar und anschlussfähig. Sie darf nicht zu sehr verstören, nicht zu konkret werden und keine klaren Adressaten benennen. Je größer das Publikum, desto vorsichtiger der Ton. Je breiter die Akzeptanz, desto allgemeiner die Aussage. So wird aus einer Anklage eine Haltung, aus einer Störung ein Wert und aus einer Zumutung ein gutes Gefühl. Der Lorax steht plötzlich nicht mehr für Verzicht, sondern für Bewusstsein. Nicht mehr für Grenzen, sondern für Optimierung. Und die Frage verschiebt sich von müssen wir damit aufhören zu wie können wir es besser machen? Wachstum bleibt gesetzt, Konsum bleibt selbstverständlich. Die Kritik richtet sich nicht mehr gegen das System, sondern wird zu einer Begleitmusik. Dieser Prozess ist nicht neu. Er betrifft Umweltbewegungen ebenso wie gesellschaftliche Proteste, politische Forderungen und kulturelle Gegenentwürfe. Sobald eine Kritik massentauglich wird, wird sie verhandelbar. Sie bekommt ein Logo, ein Slogan, eine Kampagne. Sie wird messbar gemacht, beworben und eingeordnet. Und irgendwann ist sie so präsent, dass sie niemanden mehr zwingt, innezuhalten. Gerade im Fall des Lorax ist diese Verschiebung besonders deutlich, weil die ursprüngliche Geschichte so eindeutig ist. Das Buch stellt keine Alternativen vor, keine technischen Lösungen und keine Kompromisse. Es beschreibt einen Zustand, der eingetreten ist, weil niemand rechtzeitig aufgehört hat. Diese Radikalität ist schwer auszuhalten, also wird sie umgedeutet in eine Erzählung darüber, dass Einsicht möglich ist, dass Lernen stattfindet und dass es am Ende doch einen Weg gibt, der niemandem wirklich wehtut. Wenn Kritik Teil des Systems ist, verliert sie nicht unbedingt ihre Worte. Sie verliert ihre Konsequenzen. Sie bleibt sichtbar, aber folgenlos. Man kann ihr zustimmen, ohne etwas zu verändern. Man kann sich mit ihr identifizieren, ohne sich in Frage zu stellen. Und genau darin liegt ihre neue Funktion. Sie stabilisiert das System, das sie einmal angreifen wollte. Der Lorax zeigt damit etwas sehr Gegenwärtiges. Nicht, wie Umweltzerstörung entsteht, sondern wie mit dem Wissen darüber umgegangen wird. Wie Warnungen zirkulieren, ohne etwas zu stoppen. Wie Geschichten, die einst unbequem waren, so lange erzählt werden, bis sie niemanden mehr beunruhigen. Und vielleicht ist das die eigentliche Pointe dieser Entwicklung. Dass eine Kritik dann am erfolgreichsten ist, wenn sie niemanden mehr zwingt, etwas zu lassen. Bevor wir diese Geschichte zu Ende erzählen, lohnt es sich, einen Schritt zurückzugehen. Weg von Marketing, Kampagnen und Mechanismen. Hin zu der Frage, woher diese Figur überhaupt kommt. Denn der Lorax ist nicht einfach am Schreibtisch entstanden. Nicht nur als Idee, nicht nur als Symbol. Seine Gestalt, seine Haltung, seine Rolle haben einen Ursprung, der enger mit realen Orten, Beobachtungen und Erfahrungen verbunden ist, als man heute oft annimmt. Um genau zu verstehen, was aus dieser Warnung geworden ist, wird Tim noch einmal dorthin schauen, wo sie ihren Anfang genommen hat.
Wenn man nach dem Ursprung des Lorax fragt, landet man nicht zuerst in der Literatur, sondern in der Biografie von Theodor Seuss Geisel. Geisel war kein Autor, der seine Bücher losgelöst von der eigenen Lebenswelt schrieb. Viele seiner Figuren und Motive lassen sich auf konkrete Erfahrungen, Orte und Beobachtungen zurückführen. Beim Lorax ist diese Verbindung ungewöhnlich gut dokumentiert. Ende der 1960er Jahre reist Geisel mehrfach nach Ostafrika, unter anderem nach Kenia. Er verbringt Zeit in Regionen, die damals noch deutlich weniger touristisch erschlossen sind als heute. In Briefen und Interviews beschreibt er diese Reisen als prägend. Besonders eindrücklich sind für ihn Landschaften, in denen Tierwelt und Vegetation sichtbar unter Druck stehen. Nicht durch ein einzelnes Ereignis, sondern durch fortschreitende Nutzung. In diesem Kontext taucht immer wieder ein Tier auf, das später in der Forschung und in journalistischen Texten mit dem Lorax in Verbindung gebracht wird. Der Patersaffe, auch Husarenaffe genannt.
Diese Affen leben in trockenen Savannenregionen Ostafrikas, unter anderem in Kenia. Sie sind auffällig gefärbt mit orangenen bis rötlichen Gesichtspartien und ausgeprägter Mimik. Mehrere Zoologen und Wissenschaftsjournalisten haben darauf hingewiesen, dass sowohl das äußere Erscheinungsbild als auch bestimmte Verhaltensweisen Parallelen zum Lorax aufweisen. Ein viel zitierter Artikel in Science greift diese Beobachtung auf und verweist darauf, dass Geisel die Tiere nachweislich gesehen hat. Wörtlich heißt es dort, sinngemäß, der Lorax könne als literarische Transformation eines realen Tieres gelesen werden. Nicht als direkte Abbildung, sondern als Verdichtung. Wichtig ist dabei, Geisel selbst hat nie explizit gesagt, der Lorax ist ein Pathas-Affe. Er hat aber mehrfach bestätigt, dass afrikanische Tierbeobachtungen Einfluss auf seine Arbeit hatten. Neben der Tierwelt spielt auch ein konkreter Ort in Kalifornien eine Rolle. In La Jolla, nahe San Diego, lebte Geisel über viele Jahre. Dort stand bis 2019 ein einzelner, markant geformter Monterey-Zypressenbaum, der in der lokalen Presse und später auch international als möglicher visueller Ausgangspunkt für die Truffula-Bäume diskutiert wurde. Fotos zeigen eine auffällige Ähnlichkeit in Wuchsform und Silhouette. Auch hier gilt keine bestätigte Aussage des Autors, aber eine gut belegte Nähe zwischen Lebensumfeld und Bildsprache. Was sich daraus ableiten lässt, ist kein geheimer Code, sondern etwas Bodenständigeres. Der Lorax ist keine reine Fantasiefigur und auch kein abstraktes Symbol, das erst im Nachhinein aufgeladen wurde. Er ist das Ergebnis von Beobachtung. Von realen Tieren, realen Landschaften, realen Veränderungen. Geisel hat diese Eindrücke nicht dokumentarisch verarbeitet, sondern literarisch übersetzt. In eine Figur, die spricht, mahnt und scheitert. Gerade dieses Scheitern ist entscheidend. Der Lorax ist nicht allmächtig, er setzt nichts durch. Er bleibt am Rand stehen und kommentiert eine Entwicklung, die größer ist als er selbst. Liest man ihn vor diesem Hintergrund, wirkt die Figur weniger wie ein moralischer Zeigefinger und mehr wie ein Zeuge. Einer, der gesehen hat, was passiert, wenn Eingriffe normal werden. In dieser Lesart ist der Lorax weder Held noch Erlöser, sondern eine Stimme aus Erfahrung. Und vielleicht erklärt genau das, warum seine Botschaft ursprünglich so schwer auszuhalten war. Und warum sie später so leicht entschärft werden konnte. Denn wer nur noch das Symbol sieht, vergisst schnell, dass es einmal aus sehr konkreten Beobachtungen entstanden ist.
Wenn man von diesen Ursprüngen zurückkommt, von den realen Orten, den Tieren, den Beobachtungen, wirkt der Lorax plötzlich kleiner, weniger Symbol und mehr Figur. Jemand, der etwas gesehen hat und nicht verhindern konnte, dass es verschwindet. Vielleicht ist genau das der Punkt, an dem sich diese Geschichte wieder schließt. Denn die Botschaft des Lorax war nie besonders kompliziert. Sie war auch nie optimistisch. Sie lautete nicht, dass alles gut werden kann, wenn man nur fest genug daran glaubt. Sie sagte lediglich, dass Dinge verschwinden, wenn niemand rechtzeitig aufhört. Dass Verantwortung nicht automatisch entsteht und dass Einsicht oft zu spät kommt. Im Laufe der Jahre hat sich diese Botschaft verändert. Sie wurde weicher, erzählt freundlicher verpackt, besser vermittelbar gemacht. Aus einer Warnung wurde ein Gefühl. Aus einer Zumutung ein Zeichen dafür, dass man es ja eigentlich richtig meint. Der Lorax selbst hat darin keinen Platz mehr als Störfaktor. Er passt besser als Maskottchen, als wiederkennbare Figur und als freundliche Erinnerung daran, dass Umwelt wichtig ist. Seine Ohnmacht, sein Scheitern, seine Wut, all das tritt in den Hintergrund. Übrig bleibt eine Botschaft, die niemandem wehtut und deshalb überall funktionieren kann. Vielleicht liegt genau darin das Unbehagen, das diese Geschichte bis heute begleitet. Nicht in dem, was sie erzählt, aber in dem, was sie verloren hat. Die Unruhe, die Frage, ob Einsicht allein genügt und ob es reicht, die richtigen Dinge zu sagen, solange man nichts lassen muss. Am Ende bleibt dieses eine Wort, das nie als Trost gedacht war. Unless. Es steht nicht für Hoffnung, es steht für eine Bedingung, für die Möglichkeit, dass etwas anders hätte laufen können und vielleicht noch könnte. Aber diese Möglichkeit verlangt Aufmerksamkeit. Nicht Bewunderung, nicht Zustimmung, sondern den Moment, in dem man bereit ist, etwas nicht mehr zu tun. Und genau deshalb ist der Lorax auch heute noch unangenehm, weil er etwas verlangt, das sich nicht gut vermarkten lässt. Ach, der Lorax ist ja irgendwie deeper, als man so gerade meint, ne? Aber genau das ist ja eigentlich der Punkt von der Vermarktung.
Das ist ja bei vielen, ne? Ich habe das Gefühl, dass Kindergeschichten von früher mal richtig krasse, tiefe Sachen waren mit Tod und Verderben. Und heute sind es tanzende Pinguine.
Ist das so?
Weiß ich nicht, also bin ja kein Kind mehr.
Ich bin ja kein Kind mehr.
Aber ich habe zum Beispiel, wenn man so mit befreundeten Kindern, also ich habe Freunde, die Kinder haben, ich bin nicht mit Kindern befreundet. Wenn man da mal so Filme guckt, das sind ja dann, was ja ähnlich wie der Lorex ja auch animiert und auch Werbung macht für Autos, glaube ich sogar, sind die Minions.
Mhm.
Benannt nach meiner Armee, den Timions.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie, also die Story, die hinter den Minions steht, würde ich jetzt mal so als nicht ganz so krass deep wie beim Lorax sehen, oder? Da geht es ja auch nur um Freundschaft und dass das Böse immer noch eine gute Seite hat.
Ich könnte dir gar nicht genau sagen, wo es bei den Minions drum geht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht so um blinden Gehorsam. Wäre jetzt meine Deutung.
Boah. Was ist denn los, Fiege? Ja, also ja, okay, kann man auch mit reinnehmen, auf jeden Fall. Ich dachte jetzt eher so, weil ne, der Gru, glaube ich, heißt ja der Böse, ne, der dann doch immer noch sein Herz hat für diese drei Kinder und die Minions ihm dann doch helfen und dann kommt man ja doch wieder zusammen und er ist ja doch eigentlich ein Guter, obwohl er ja eigentlich der Minions, tonight we steal the moon. Er wäre ja eigentlich so der krasseste.
Tonight we steal the moon. Ja. Grandioser Film auch eigentlich.
Ja. Also genau, er will der böseste Bösewicht werden und ist eigentlich doch ein ganz guter Mensch. Also es ist dann eher ein individuelles Mahnen statt ein globales Mahnen. Deswegen will ich eigentlich Lorax, vielleicht muss ich mir den Film nochmal anschauen oder das Buch dann besser lesen. Weil ich finde immer so auch die Ästhetik, ne? Ich habe ja die Bilder, wenn man die sich anschaut, oder auch der Grinch, wie er gezeichnet aussieht, und nicht der Jim Carrey Grinch. Das wirkt doch immer so ein bisschen so strubbelig, komisch, also nicht komisch im Sinne von lustig, sondern hat so eine ganz eigenartige Bildsprache. Das ist wie so, also meine Kinderbücher, die kamen ja alle aus Russland. Das ist ja auch immer so einen ganz bestimmten Zeichenstil. Ich weiß nicht, kennst du den russischen Winnie Pooh? Wie heißt der? Winnie Pooh? Winnie Pooh?
Nee. Okay.
Winnie Pooh. Der ist halt auch nicht, der hat nicht so ein lustiges Oberteil an, also so ein rotes Shirt oder so ein gelbes Fell, und der ist einfach so ein brauner Bär. Aber es hat dann so einen ganz anderen Zeichenstil als der Winnie Pooh. Und das sind eben auch so diese älteren Sachen, finde ich immer ganz erstaunlich.
Mhm.
Auch wenn man so Bilder sieht aus so Freizeitparks mit so Mickey-Maus-Kostümen. Heute ist ja so eine niedliche Mickey-Maus in Disneyland, aber vor so, keine Ahnung, 50, 60 Jahren. Wie die Mickey-Maus-Figuren aussahen, ist ja, kannst du richtig geilen Horrorfilm draus machen, glaube ich. Was ja auch schon passiert, ne, mit dem Pooniverse. Und der Bambi-Horrorfilm ist auch relativ frisch.
Es gibt einen Bambi-Horrorfilm?
Ja. Weil die ganzen Figuren sind ja die Rechte jetzt irgendwie ausgelaufen, dass man jetzt damit frei machen darf, was man will. Deswegen gibt es ja auch den Horror-Winnie-Pooh.
Oh mein Gott.
Ja, vielleicht ist das ein Schicksal, das dem Lorax auch droht. Aber ja, nochmal grundsätzlich, findest du es denn gut, dass er Mazda-Werbung macht und dass er SUVs verkauft?
Also ich finde die Kritik, die wir jetzt irgendwie in der Folge heute schon genannt haben, schon sehr berechtigt. Gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, so, es sind ja alle Konsumgüter auch Bücher. Ich habe mal geschaut, wie viel so ein Hardcover-Lorax-Buch kostet. So, das kostet ja auch sein Geld. So, ich glaube, es waren jetzt irgendwie 25 Euro auf der Seite so für ein Hardcover-Buch. Ich meine, wenn wir jetzt über die Werbung von großen Konzernen reden, dann finde ich, also ist das für mich indiskutabel, dass das halt irgendwie wirklich einfach ein bisschen albern ist. Und ich finde es dann, also gut, was soll Mazda machen? So, die sind eh halt ein großer Konzern, die Autos herstellen. So, ne? Da finde ich das schon eine lustige Kampagne, so, aber so, es wird auf jeden Fall, spricht es gegen den Lorax oder gegen die Aussage des Lorax, ne? Ich kann schon verstehen, warum die sowas nutzen, so, ne? Aber es ist jetzt auch nicht. Also ich finde auch, dass in der Folge schon sehr ernst gesehen wurde und auch der Lorax in seiner Message sehr ernst genommen wird. Was ich gut finde. Aber es ist ja gleichzeitig auch einfach nur ein Kinderbuch und jetzt keine Bibel. Also.
Weil ich mich da frage, wer hat dann da das Recht gehabt, mit dem Lorax einen Vertrag zu machen? Also es gibt ja dann wahrscheinlich dann den Verlag vom Lorax-Buch, und hat es gesagt 1971. Und ich weiß gar nicht, wie es Urheberrecht in den USA aussieht, ab wann der Lorax dann da eine freie Figur wäre, nicht nach Veröffentlichung, sondern nach Tod von Dr. Seuss.
Mhm.
Das heißt, man muss ja dann die Rechte entweder verkauft haben oder in der Familie haben, die dann, das ist ja auch wieder die Kommerzialisierungsfrage, ist dann vielleicht doch irgendwie irgendjemand von den Abkömmlingen im Geldproblem, hat sich gedacht, boah, wenn wir den verfilmen lassen, kriegt man ja so ein paar Millionen. Oder ist es ein Verlag, wo es dann wahrscheinlich wirklich nur ums Geld ging? Wenn man sagt, komm, wir machen einen Film mit Zac Efron, Taylor Swift und Danny DeVito und hier, komm, Mazda bringt auch noch Geld. Also denen wird es ja wahrscheinlich egal gewesen sein. Ne? Und, also man will jetzt ja niemandem was unterstellen, aber warum verfilmt man dann sowas in bunt und lustig und nicht in deep? Und es gibt diepe Animationsfilme, die so eine negative, zerstörte Welt zeigen. Ne? Ich glaube, ist nicht Wall-E, der Roboter?
Das haben wir tatsächlich in der WG vor ein paar Tagen noch geguckt. Das ist total krass. Das habe ich eben gedacht, als ich anfing, irgendwie zu erzählen, so, ja, dass Wall-E ja auch so eine Geschichte ist. Das ist also wirklich krass auch gemacht, ne? Jetzt mal, finde ich wirklich. Und ich finde auch sehr belastend, sogar noch sehr viel belastender als den Lorax vom Bild.
Obwohl gerade bei beiden Themen sind, war das normal, der Lorax? Ist das so eine Geschichte, die man die Mamas wäre? Nachts ins Wehrtauen der Tochter vorliest, oder?
Nee, also ich muss auch sagen, das ist durch den Film erst so richtig reingekommen. So, ich habe davon schon, also ich habe das Buch schon mal gesehen. Ich würde jetzt auch sagen, dass es vielleicht vorher war, aber auch 2012 war ich auch noch ein Kind. von daher, das war das dadurch halt Teil dann meiner Kindheit, so, ne?
Ja, okay. Ja, gut, stimmt, ja.
Ja.
Und Animation, also hast du den Film als Kind gesehen oder hast du, weil du gerade meintest, ihr habt jetzt vor ein paar Tagen Wall-E geschaut? Weil wenn ich Filme nenne hier, hast du ja nie gesehen.
Aber Wall-E habe ich geguckt.
Aber
auch zum ersten Mal tatsächlich. Jetzt.
Ja gut, ich habe ja, nur einmal, glaube ich. Aber bist du generell, wenn du mal einen Film gucken würdest, eher Animation, unabhängig davon, ob es jetzt ein Buch wie Lorax verfilmt wird oder ob es dann doch nur die, also nur in Anführungsstrichen, die Toy Story ist oder Wall-E? Oder ist es dir egal? Hauptsache eine gute Story?
Nee, ist eigentlich wirklich tatsächlich eine gute Story und ich muss halt irgendwie die Geduld und die Zeit an mich hinzusetzen. Das ist ja das Ding, warum ich oft keine Filme schaue, weil ich da nicht so einen Spaß dran habe, irgendwie mich. Also so zum Beispiel Podcasts oder so finde ich einfach in dem Sinne angenehmer, wenn man nebenbei noch so viel machen kann. So bei einem Film, dann muss ich ja wirklich da sitzen und nichts tun. Oder halt irgendwie am Handy irgendwas machen, aber das ist ja auch dann für den Arsch.
Man kann nebenbei kochen zum Beispiel, ne? Ein Tablet hinstellen.
Ja gut, das geht auch.
Mache ich das ganz gerne.
Ja? Ja, vielleicht kann ich das mal probieren. Die ZuhörerInnen können sich gar nicht vorstellen, wie diese Katze heute abdreht. Aber vielleicht hört ihr es auch in der Folge. Wir werden sehen, wenn Tim es geschnitten hat.
Ja, ich glaube, guck mal, mein ganzer Ärmel ist einfach voll. Das ja. Ist, weil gerade geschlafen hat auf meinem Arm. Aber ja, ihr kennt, wenn man so Kabel neu kauft, die sind ja immer mit so einem schwarzen Plastikfaden zusammengebunden. Und das ist sein Lieblingsspielzeug. Und mit dem spielt er gerade unter Sphere. Mir hat er dann gerade gebracht, dann sollte ich ihn wegschmeißen. Das ging aber nicht, weil das war ja mitten im Lesen. Ja, es ist halt, Tiere sind Mana. Mhm. Den einen geht es um die Umwelt, den anderen nur ums eigene Vergnügen.
Ich würde sagen, ich glaube, Pika hat nicht so viele diepe Gedanken.
Nee.
Wenn ich ihm jetzt einfach mal abspreche.
Aber er hat auch so ein kleines Lorax-Gesicht mit Bart. Also hast du dir die Patas-Affen mal angeschaut, wie die aussehen? Ich glaube, haben wir auch ein Bild von? Habe ich schon rausgesucht, wird mit hochgeladen. Weil wenn ich dann die Bilder vom Lorax aus dem Kinderbuch angucke, okay, Film ist natürlich noch mal ein bisschen stilisiert, aber wenn du so einen Patersaffen siehst, ich fände es so, ist nicht unwahrscheinlich, dass es genau daher kommt. Der sah schon sehr, sehr Loraxig aus.
Oh mein Gott. Ja, die haben auch so einen Schnäuzer, ne?
Ja.
Ach, ich finde das ja super.
Schnubbi-Affen.
Sehr geil.
Aber wenn du dich doch mal durchringst, einen Film zu gucken, was ist dann dein Lieblingssnack dabei eigentlich? Bist du Team Popcorn oder Team Chips?
Team Süß- und Salziges Popcorn.
Ah.
Sehr geile Kombi, sag ich. Hast du schon mal gegessen?
Ja.
Und was hältst du von einer Skala? So 1 bis 10?
6.
Wirklich?
Ich finde so Karamell-Popcorn ist geil.
Ja, okay.
Aber ich bin dann immer, also im Kino habe ich jetzt auch, ich habe jetzt den letzten Film, den ich geguckt habe, das war hier Return to Silent Hill. Das Beste daran waren die Chips. Also ich bin immer so Team Nachos im Kino mit Käse-Dip. Und ja, das sind meine Lieblingssnacks. Und eure Lieblingssnacks kommen jetzt nach einem lustigen Radiosound, der ungefähr so klingt. Erstens, der Lorax war 1971 kein Kinderbuch, das beruhigen sollte. Dr. Seuss veröffentlichte die Geschichte mitten in der frühen Umweltbewegung, ohne Happy End, ohne Rettung, ohne Erlösung. Das war damals ungewöhnlich und bewusst so angelegt.
Zweitens, das berühmte Unless ist kein Hoffnungssymbol. Im Buch steht das Wort für eine Bedingung und nicht für Optimismus. Es sagt nicht, dass alles gut wird, sondern dass es davon abhängt, ob jemand Verantwortung übernimmt.
Drittens, der Kinofilm von 2012 war ein kalkulierter Blockbuster. Mit rund 70 Millionen Dollar Budget und über 350 Millionen Dollar Einspiel war der Lorax ein Massenprodukt, weit entfernt von der sperrigen Parabel des Originals.
Viertens. Die größte Kritik traf nicht den Film, sondern seine Werbung. Besonders eine Autokooperation löste Diskussionen aus, weil ausgerechnet eine Umweltfabel genutzt wurde, um Konsumprodukte als grün zu inszenieren.
Fünftens. Der Lorax hat sehr wahrscheinlich reale Vorbilder. Dr. Seuss ließ sich nachweislich von Ostafrika-Reisen inspirieren, unter anderem von bedrohten Landschaften und dem Pathas- bzw. Husarenaffen als möglichen visuellen Ausgangspunkt.
Der Lorax endet nicht mit einer Lösung, er endet mit einer Übergabe. Mit der Idee, dass Verantwortung weitergereicht wird und damit auch die Möglichkeit, sie abzulehnen. Vielleicht ist genau das der Grund, warum diese Geschichte bis heute so wirksam ist. Sie entlässt niemanden aus der Verantwortung, sie verteilt sie nur neu. Als Buch war der Lorax eine Warnung. Als Film wurde er ein Ereignis. Als Marke wurde er ein Symbol. Und in jeder dieser Formen hat sich die Geschichte verändert, ohne ganz zu verschwinden. Was bleibt, ist die Frage, wie viel von ihrer ursprünglichen Schärfe noch übrig ist, wenn man sie oft genug erzählt, teilt und weiterverwertet. Diese Folge war kein Urteil über einen Film oder eine Kampagne. Sie war ein Blick auf einen Mechanismus. Darauf, wie Kritik funktioniert, wenn sie erfolgreich wird. Und darauf, wie leicht sich ein gutes Gefühl an die Stelle von Konsequenz schiebt. Am Ende steht wieder dieses eine Wort, unless. Als Erinnerung daran, dass Warnungen nur dann etwas verändern, wenn man bereit ist, ihnen etwas folgen zu lassen. Und vielleicht ist das die eigentliche Frage, die der Lorax uns hinterlässt. Was machen wir mit einer Geschichte, die Recht hatte und trotzdem weiterverkauft wird? Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt Mazda-fahrend.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.